Heute zu Gast der Chef des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr, Sven Walzenegger.
Ich bin da hingekommen und hatte natürlich am Anfang Demut und Respekt, weil woher soll ich wissen, wie die Bundeswehr funktioniert? Und ich wurde herangeführt, ich habe total viel beobachtet am Anfang. Die ersten 100 Tage habe ich beobachtet, habe mir Dinge aufgeschrieben, habe total viele Fragen gestellt und habe aber irgendwann verstanden, naja, so unterschiedlich sind die auch nicht. Also sind auch Menschen, die haben auch Netflix-Abo und Amazon-Abo und die gehen auch einkaufen. Ja, die wurden natürlich anders sozialisiert, definitiv. Du musst halt klarer in der Ansprache sein, aber es hat, glaube ich, auch Vorteile. Also wenn du bei uns einen Termin hast, dann hast du das Debriefing am nächsten Tag um 12 Uhr im Briefkasten, im Podcasten, ja, in der Inbox. Mhm. Und meine Leute sind extrem verlässlich. Also wenn die mir sagen, um 17 Uhr kriege ich ein Briefing oder ein Update zu einem Projekt, kriege ich es. Ich muss nicht unbedingt hinterher rennen. Und es ist auch sehr stringent in der Art und Weise, wie es geschrieben wird, weil die es alle gelernt haben. Ich glaube, die Wirtschaft kann sich das ein oder andere abgucken, weil die Bundeswehr, das hatte ich eingangs gesagt, ein extrem guter Ausbildungsbetrieb ist.
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Am Erscheinungstag dieses Podcasts ist abends der Super Bowl und natürlich haben wir darüber nachgedacht, wie in verschiedenen Jahren zuvor, auch dazu was zu machen hier im Podcast, aber wir haben uns entschieden, eher was zu machen zum Super Bowl der Sicherheitsbranche, der ist nämlich auch in den kommenden Tagen, allerdings heißt das OMR der Bundeswehr, könnte man auch sagen, nicht Super Bowl und auch nicht OMR, sondern Münchner Sicherheitskonferenz und passend dazu unser heutiger Gast, der Sven Walzenegger, war in der Startup-Szene, war in der Digitalszene unterwegs, auf ziviler Seite und ist dann zur Bundeswehr gewechselt vor einigen Jahren und leitet dort das Cyber Innovation Hub. Was es damit auf sich hat, was da schon so erfunden wurde, wie das tatsächlich in Teilen in den Krieg eingreift, woran er arbeitet, darüber haben wir gesprochen. Einige Sachen waren mir nicht so klar, insbesondere welche Rolle wirklich Software spielt, dass sozusagen auch militärische Systeme auf einer einheitlichen Softwareplattform laufen müssen, obwohl sie zum Teil von verschiedenen Ländern zugeliefert werden, so im Falle der Ukraine. Er hat mir erzählt, worum er sich sorgt. Dann ist mir noch ein Gedanke wichtig, und zwar ist es natürlich auf der einen Seite interessant, was gerade im Bereich Defense-Technologie passiert. Wir hatten ja vor einigen Monaten den Florian Seibel von Quantum Systems hier mit seinen Drohnen und seinem Investor Uwe Horstmann. Haben wir auch im Podcast gleich nochmal drüber gesprochen, was da passiert. Es gibt spannende Startups in diesem Bereich. Helsing. Es gibt in den USA ein Milliarden-Defense-Tech-Startup. Android von einem sehr, sehr ungewöhnlichen Gründer. Parmalaki. Auch darüber haben wir gesprochen. Aber das ist sozusagen der innerliche Aspekt. Ansonsten finde ich es einfach noch wichtig, so einen Podcast mal zu machen, um auch zu sagen, ich bin dankbar dafür, dass sich Menschen bei der Bundeswehr, Soldaten, verschiedensten Ämtern um unsere Sicherheit kümmern und da ungewöhnliche Lebenswege beschreiten, sodass wir hier sicher leben können. In diesem Sinne, jetzt direkt rein ins Gespräch mit Sven Walzenegger. Auf geht's! Moin erstmal.
Guten Morgen oder moin, wie man in Hamburg sagt, ne?
Du bist aus der Startup-Welt über dann verschiedene Stationen in die Bundeswehr rein. Bist du noch die Generation, die Zivi oder Bundeswehr machen musste?
Ich sollte, aber es hat irgendwie nicht geklappt aus körperlichen Gründen. Und dann wurde ich ausgemustert.
Wirklich?
Tatsächlich, ja. Aber ich habe den Job trotzdem bekommen. Also irgendwas habe ich anscheinend richtig gemacht in meinem Leben.
Das heißt, du hast also dann soweit erstmal einen zivilen Werdegang gehabt, ausgemustert, dann studiert?
Nee, ich habe gar nicht studiert. Ich habe tatsächlich Ja, ganz normal Schule gemacht, Realschulabschluss. Mhm. Und dann bin ich zur Telekom gekommen irgendwie und habe da angefangen, Computer zu hacken. So, das war so meine, das war so mit 13, 14, was macht man da so tagsüber im Sommer in Berlin? Ja, man hackt Computer in der Freizeit. Und dann bin ich mit 19, 20 zur Telekom gekommen.
Also als Hacker von innen, der dann die Systeme prüft und sowas.
Genau, die Systeme von Kunden geprüft hat damals. Also wirklich Profi-Hacker, wie man das so aus dem Film inzwischen so ein bisschen kennt vielleicht auch, ja. Genau, war so der erste offizielle Hacker. Das gab es so in der Form noch nicht. Aha. Und habe das so knapp 13 Jahre gemacht.
War 13 Jahre?
Ja, ich war 13 Jahre im Konzern tatsächlich. Irre. Hätte ich auch nicht geglaubt. Habe 10 Jahre nur Technik gemacht. Habe mich aber währenddessen immer so für Marketing, Sales interessiert, war immer bei den Sales-Pitches mit dabei, bei den Vertrieblern, weil die konnten das nicht so richtig verkaufen, ne? Also weil es ein komplexes Thema ist.
Also du wurdest auch als Produkt quasi verkauft, Mensch, wir können auch mal unseren hauseigenen Hacker zu Ihnen lassen, mal gucken, weil sie stabil sind.
Genau, da mal eine Keynote halten. Ne? Ich hatte auch nie erwartet, dass ich Vorträge halten werde. Ein Kollege wurde krank und ich so, ja, halt mal einen Vortrag. Ich so, habe ich noch nie gemacht. Und dann bin ich mit Lederjacke hin. Und so einer gelben Box mit so Kabeln. Und ja, Sie sind der Praktikant, Herr Weizenegger? Nee, ich bin der den Vortrag hält. Und so kam das dann. Und dann bin ich tatsächlich 10 Jahre in dem Technologiebereich gewesen und habe mich immer für CEO-Sachen interessiert und habe dann mal dem CEO damals von T-Systems, so den Geschäftskundenpart von der Deutschen Telekom, so ein Slide-Deck geschickt. Wie kann man die Geschäftseinheit oder die Geschäfte im Bereich Cybersecurity konsolidieren? Und dann hieß es, okay, komm doch in den Vorstandsbereich, bitte. Und dann bin ich dorthin gewechselt. Und dann hatten die 2013, glaube ich, so eine Cybersecurity-Konferenz mit der Münchner Sicherheitskonferenz damals schon. Und die waren total verzweifelt, weil sie keinen Keynote-Speaker hatten. Also, okay, ich gucke mal meine Kontakte. Dann habe ich Howard Schmidt besorgt. Howard Schmidt war damals der Cybersecurity-Berater von Barack Obama. Und dann war mein Spitzname das U-Boot. Das war nicht unbedingt ein Kompliment, ja, weil so aus dem Nichts bin ich auf einmal im Vorstandsbereich gewesen, habe da gearbeitet, habe dann Geschäftseinheit mit aufgebaut und hatte immer Tuchfühlung zu Startups, weil ich das immer interessant fand, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, denen auch eine Chance zu geben und habe das ein oder andere Startup für die Telekom entdeckt. Und dann aber nach 13 Jahren Konzern habe ich mir gesagt, komm, jetzt
machst du nichts mehr. Du bist eigentlich auf die Startup-Seite gewechselt. Ich habe gelesen, du warst bei Creditec dann.
Ja, ja, genau. Ich war bei Creditec.
Creditec muss man sagen, für alle, die es nicht mitbekommen, war in Hamburg hier damals. So eine Firma, die so Mikrokredite vergeben hat und gesagt hat, wir kriegen besonders clever raus, was Leute, also welche Kreditfähigkeit Leute haben auf Basis von welche Schriftarten sie installiert haben, welche Browser sie benutzen, welche Rechner sie haben. Alles kann man ja auslesen. Und darauf wollten sie neues Credit Scoring, Credit Rating erstellen und dann halt Kredite entsprechend rausgeben. Also erstmal eine Idee, die damals auch ziemlich heiß war, gab es auch in den USA, ist jetzt wahrscheinlich so 15 Jahre her, würde ich sagen, 10, 15 Jahre, so die ganze, ist, und relativ prominenter Gründer, damals Sebastian Diemer, auch eine Branchenlegende mit positiven und negativen und auch kontrovers. Und dann habt ihr es gemacht und auch da, glaube ich, relativ viel Geld eingesammelt von großen Investoren. Ja. Am Ende wurde es verkauft.
Ja, also ich glaube, es lief am Ende nicht so gut, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin dann 2000.
Es gab einen Verkauf, der Verkauf war dann, glaube ich, eher so eine letzte Rettung. So, ne?
Genau. Ich bin 2015 hin. Creditec wurde, ich glaube, im Jahr davor gehackt, ganz prominent, war das ja so in den Medien. Und dann haben die Investoren gesagt, ihr sucht jetzt euch jemanden, der professionell mit dem Thema umgehen kann. Und dann habe ich Sebastian getroffen und den Alexander damals, Graubner Müller, die waren die beiden Gründer. Ob ich nicht Lust hätte, das zu machen, weil die Leute, die sich angeguckt haben, die waren so corporate-mäßig. Und die haben halt jemanden gesucht, der so den Spagat zwischen Corporate und Startup kann und auch das Geschäftsmodell versteht. Und tatsächlich bin ich 2015 hin und habe dann in Anführungszeichen aufgeräumt. Also chaotischer Haufen, ein paar Prozesse eingeführt, Strukturen eingeführt, was man halt so machen muss, wenn man so eine Series C geht irgendwann und professionell
werden. Die Firma war ja zwischenzeitlich schon sehr hoch bewertet. Wir reden von über 100 Millionen oder sowas.
Ne? Nee, ich glaube, es war das erste Fintech-Unicorn Deutschland sogar. Damals, und zwar eine wilde Zeit.
Und es ist auch, also wie gesagt, wir reden, es ist schon eine andere Phase, wo halt die Bewertung nicht ganz so hoch war wie heute. Ne?
Ja, genau. Und dann bin ich 2017, bin ich dann raus, weil Finnlieb gerufen hat, der Company Builder damals, ob ich nicht ein Cybersecurity-Unternehmen mitgründen will als Geschäftsführer. Bin dann tatsächlich 2017 zurück nach Berlin, also ich habe 2 Jahre in Hamburg gelebt und habe da ein Unternehmen gegründet und habe auch gelernt, wie es auch mal anders sein kann. Bei Creditec war es natürlich super wild, wir hatten genug Geld und auch viel Freiheiten. Das war tatsächlich dann schon ein bisschen anders für mich. Ein Downer, ehrlich gesagt. Das war so der erste Knick in meiner Karriere oder in der Wahrnehmung dessen.
Weil das da dann nicht so richtig gelaufen ist.
Nein, das lief schon gut, aber ich glaube, die Erwartungshaltung war eine andere. Also ich bin dahin, weil ich so ein Online-Credit-Score bauen wollte für Cybersecurity. Aber es hieß dann eher so, naja, in 3 Monaten bitte MVP und dann geht er auf den Markt. Und ich war total dagegen, weil ich gesagt habe, eine gewisse Produktreife braucht halt Zeit. Und das Produkt sah dann ganz anders aus. Ne? Das war dann eher so Awareness-Training, man guckt sich Videos an. Das war mein inhaltlicher Anspruch nicht wirklich.
Bist denn du selber Entwickler?
Nee, ich konnte früher ein bisschen programmieren, was man halt so tut als Hacker. Aber ich glaube, da gibt es 10.000 Menschen raus,
die das besser können. Wie hast du damals gehackt? Also hast du da irgendwelche Phishing-Mails rausgeschickt und dann irgendwie dir von ahnungslosen Leuten Passwörter ergaunert? Oder wie bist du eingebrochen in die Computer?
Ich glaube, das ist verjährt, ne? Also ja, so in etwa. Wir haben früher auch CD-ROM-Laufwerke rein und rausfahren lassen, aus Spaß. Haben die Webcams angemacht.
Aber also, das heißt, du hast dich in die Computer damals schon online quasi eingehackt?
Ja, genau. Mit meinen Freunden. Aber es war eher so aus Spaß, ne? Das muss man ganz klar unterscheiden. Heute ist es ja echt Business. Da stecken ja Milliarden dahinter. Und in meiner Zeit war das Online-Business jetzt noch nicht so, dass man jetzt irgendwie Geld hätte machen können. Aber irgendwann stand die Entscheidung an, als ich so 19, 20 war, was mache ich eigentlich mit meinem Wissen? Und habe das dann produktiv umgesetzt in Business sozusagen bei der Telekom.
Bist du in dieser Hacker-Welt noch drin? Also könntest du heute noch irgendwie so eine Denial-of-Service-Attacke irgendwo programmieren oder sowas?
Nee, bestellen könnte ich das bestimmt. Über das Darknet, aber ich bin da komplett raus. Ja. Ich führe jetzt lieber ein Team und enable andere Leute, als jetzt irgendwie am Rechner zu sitzen und da jetzt Codezeilen einzutippen. Da bin ich komplett raus, seit Jahren schon.
Okay, aber das heißt, Kreditech gemacht, dann da raus, bevor es verkauft wurde, 2 Jahre noch in der Hochphase,
genau.
Dann zu einem Startup aus einem Finanzinkubator, kann man sagen, Finlieb, der Ramin, der Gründer, war ja auch schon mal hier vor einer Weile, das gemacht und dann ist die Firma irgendwann verkauft worden. Also die
Genau, das ging, glaube ich, an Hannover Rück, war einer der ersten Investoren.
Aber kein Monster-Exit?
Nein, kein Monster-Exit. Und dann wollte ich selbst gründen, hat nicht so geklappt, ehrlich gesagt. Ja, ich habe gelernt, mit den besten Freunden gründen ist vielleicht nicht so eine Idee.
Aha.
Wegen Commitment und so. Mhm. Und dann war ich 2019 tatsächlich dort, wo ich jetzt arbeite, zu Besuch einmal. Ich habe mir gesagt, wow, das ist ja ganz cool
hier. Bei der Bundeswehr.
Genau, in einer anderen Rolle mit dem Startup-Verband. Mhm. Habe mir das dann angeguckt und dachte, okay, cool, hier würde ich schon gern Chef werden wollen. Und ein halbes Jahr später, glaube ich, oder 8 Monate zu Corona, kam dann der Anruf im März, April, glaube ich, 2020. Und dann habe ich so getan, als, ja, ich überlege mal einen Tag. Aber die Entscheidung war für mich relativ klar.
Und wer ruft dich da an? Ein General oder
nein,
Verteidigungsministerium oder wer ruft da an?
Es war ein Headhunter, die haben halt jemanden beauftragt, um es auch neutral zu halten. Ich glaube auch ganz wichtig. Und dann kam ich ins engere Verfahren und hatte 2, 3 Gespräche per WebEx und Zoom. Also ich habe damals niemanden gesehen, 2020, in echt, sondern es war echt eine Hochphase, ne, von Corona.
An wen berichtest du jetzt da intern? Also weil ich das.
Ja, das ist ganz spannend. Also wir sind, der Cyber Innovation Hub ist formal juristisch Teil einer GmbH. Die gehört zum Bund, zum Verteidigungsministerium. Und ich berichte allerdings in das Ministerium selbst, zu einem 3-Sterner, also sehr hoch auf jeden Fall aufgehangen. Er ist der General Vetter. Das ist der CIO des Bundesministeriums der Verteidigung. Wir haben absolute Leitungsnähe, weil unser Job ist ja auch, das System zu hinterfragen.
Aber du bist jetzt selten in der Kaserne oder so?
Doch, ich besuche auch schon manchmal die Truppe, um mir auch anzugucken, wie funktionieren die Projekte vor Ort, weil ich auch eine Empathie für das Thema entwickeln will und für die Problemstellung der Truppe. Und schauen wir das auch vor Ort manchmal an. Oder wir kriegen halt Besuch ganz oft und machen da ganz klassische Workshops, was man aus dem Innovationskosmos halt so kennt.
Und also das heißt, du hast dann nach dem einmaligen drüber schlafen dann schnell zugesagt und bist jetzt sozusagen dann der Geschäftsführer dieses Cyberhubs.
Also formal nicht Geschäftsführer, ich bin der Chef, der einige sagen würden CEO sagen, offiziell Head of. Ihr habt da extrem viele Freiheiten.
Wie viele Leute arbeiten da?
Insgesamt 50. Mhm. Ich selbst bin zivil. Ich habe insgesamt, die Hälfte davon sind Zivilangestellte und die Hälfte ist tatsächlich soldatisch geprägt. Also ich habe aktive Soldaten und ich habe Reservedienstleistende. Das heißt, Reservedienstleistende sind Menschen, die knapp 10 Monate bei uns sind, die dann zurück in die Wirtschaft gehen. Also wir haben so einen ständigen Austausch. Mhm. Was super interessant ist, weil ich eine absichtliche Fluktuation an Personal habe. Und die bringen so das Soldatische mit rein, das soldatische Wesen und das Wissen, um die Verknüpfung zwischen der zivilen und der militärischen Welt aufrechtzuerhalten.
Und was ist eure Kernaufgabe? Also was, wenn man es jetzt hört, so Cyberhub kann ja alles nichts sein. Und was genau ist es?
Also was es nicht ist, ist es Cybersecurity. Der Name ist ziemlich seltsam gewählt, ehrlich gesagt. Unsere Hauptaufgabe ist letztendlich, militärische Herausforderungen der Truppe zu lösen. Wirklich Bottom-up-Approach. Und das machen wir vorzüglich halt dann mit Startups gemeinsam. Also wir sind die Brücke in die Startup-Welt. Mhm. Wir gucken, was es für Startups für gewisse Problemstellungen der Truppe gibt. Das ist der eine Auftrag, relativ schnell auch Projekte umsetzen in 12 Monaten, mhm. was natürlich für den öffentlichen Sektor Warp-Geschwindigkeit ist oder Machtgeschwindigkeit. Mhm. Das ist halt super schnell. Du kennst das vielleicht aus den Medien, ne? Projekte funktionieren im öffentlichen Sektor nicht, da dauern Jahre, bei uns tatsächlich 12 Monate. Was auch eine Kennzahl von uns ist, das in 12 Monaten durchzuziehen. Mhm. Das ist der eine Auftrag, also digitale Transformation per excellence. Und der andere ist ein klarer Kulturauftrag, dafür zu sorgen, dass die Bundeswehr agiler denkt und handelt. Das konnte sie mal früher. Früher hat ja das Militär Innovation eigentlich vorangetrieben. Besonders in den USA kennt man das. Mhm. Und heute ist es zivile Welt. Und wir schauen halt, dass wir Wissen und Produkte aus der zivilen Welt nehmen und ins Militärische übersetzen und transferieren.
Sag mal ein Beispiel, was habt ihr da so in letzter Zeit transferiert?
Boah, wir haben super viele Projekte. Ich kann vielleicht ein Projekt nennen. Das ist sogar ein Unternehmen aus Hamburg. Mhm. Die Fragestellung war der Spezialkräfte der Marine. Was machen wir eigentlich, wenn wir aus havarierten Schiffen zum Beispiel sind? Vor Afrika, vor einem Kap da unten im Süden. Ne? Mhm. Die Lichtquelle ist kaputt vielleicht, weil die Piraten die Dieselgenerator ausgeschaltet haben. Jetzt hat man verwundete Geisel oder einen Soldaten. Wie versorgt man den? Mhm. Man muss ja sehen, was man macht.
Ohne Licht.
Ohne Licht. So, jetzt können wir den klassischen Weg gehen.
Taschenlampe.
Ja, könnte man machen, aber die Taschenlampe musst du halt in der Hand halten und du kannst halt mit einer Hand jemanden schlecht versorgen. Die Stirnlampe könntest du nehmen, aber dann guckt das Licht dorthin halt, wo du halt hinguckst, was auch nicht optimal ist. Also du brauchst so ein statisches Licht. Und dann haben wir geguckt, was gibt es eigentlich auf dem zivilen Markt und haben Unternehmen aus Hamburg gefunden, Carpet Light, die Lichtteppiche entwickeln. Und diese Lichtteppiche werden entwickelt für Filmcrews normalerweise, die nachts ein Filmset zum Beispiel aufbauen. Sind so Lichtteppiche, die wiegen wenige 100 Gramm. Mhm. Die kannst du unter den Arm wickeln, unter dein Bein wickeln, kannst du in den Rucksack packen, hat mehrere Stunden Akkulaufzeit und kannst den kompletten Raum ausleuchten. Mhm. Und das Projekt zum Beispiel hat auch die ukrainischen Streitkräfte total interessiert. Nämlich, wenn die haben auch Verwundete an der Front und brauchen halt Licht, um die zu versorgen. Das ist so ein Projekt, was so klassisch, wir so, würden sagen, Dual Use ist. Also Dinge, die man im Zivilen nutzt, die man aber auch für das Militärische nutzen könnte. Und das ist sozusagen unsere Magic.
Das klingt jetzt ja erstmal noch relativ harmlos, so ein Lichtteppich. Also
total harmlos.
Ist ja so, okay, ja.
Also technologisch total simpel, aber hilft halt Menschenleben zu retten. Und darum geht's. Ich glaube, es geht bei Innovation und Digitalisierung nicht unbedingt darum, dass es technisch das Krasseste ist, sondern es muss Nutzen und Mehrwert stiften. Und wenn der Nutzen und Mehrwert einfach zu gestalten ist, dann macht man das natürlich.
Auf der Website stehen auch so ein paar andere Projekte. Ihr habt auch eine App gemacht, dass Leute in Bundeswehruniformen kostenlos Bahn fahren dürfen.
Ganz genau, ja.
Was macht die App? Also ich meine, ich hatte das schon mitbekommen, wenn man eine Uniform trägt, dann darf man kostenlos Bahn fahren, aber klar, jeder kann sich eine Uniform irgendwo kaufen und dann sich dann in die Bahn setzen und sich die Bahnfahrt ergaunern, also ist die dann irgendwie, oder
wie läuft das? Und das soll man halt nicht machen, darf man auch gar nicht. Ja. Die fahren auch gar nicht kostenlos, wenn man ganz genau hinguckt, sondern die Idee war damals, zu Zeiten von der damaligen Ministerin Annegret Karrenbauer, war der Wunsch von ihr, ich möchte mehr Soldaten, die ja Teil der Gesellschaft sind, darum sagt man auch Staatsbürger in Uniform, mehr auf den Bahnhöfen und Zügen sehen, um auch dem Gesicht und eine Geltung zu geben. Und die Fragestellung war damals, wie kriegt man eigentlich dieses verdammte Problem hin, dass 60.000 Angehörige der Streitkräfte gar keinen Zugang zu IT haben. Also die haben keinen Rechner und die haben kein Handy von der Bundeswehr, weil es zum Beispiel einfache Soldaten sind, ja, jetzt keine Offiziere vielleicht. Und die mussten sich tatsächlich freitags anstellen in der Kaserne, Dokument ausdrucken lassen von ihren Kameraden, Kameradinnen, mussten das ausfüllen und dann haben sie einen Voucher bekommen und sind mit dem Voucher dann zum Automaten und haben den Code eingegeben und hatten ein Ticket bekommen. Mhm. Ein echt beschissener analoger Prozess, wenn man ehrlich ist. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man das vereinfachen? Und dann haben wir festgestellt, naja, jeder hat ja ein privates Endgerät. Kann man das nicht nutzen? Und dann haben wir tatsächlich in 3 Monaten das Projekt umgesetzt für relativ wenig Geld. Also ich glaube, man hat sogar einen Konzern gefragt in Deutschland, wie lange und wie teuer das wäre. Und das Statement war, ja, kostet 2 Millionen und dauert 2 Jahre. Und alle haben sich gewundert. Und dann kam, ich glaube, Wolfgang Taubert heißt der Mensch, der dann gesagt hat, schaut mal, wir haben doch so einen Hub da in Berlin. Die machen das in 3 Monaten und für unter 214.000 Euro.
Hat sie geschafft.
Ja, weil es technisch ja nicht komplex ist. Ja, aber sich hineinzuversetzen in den Prozess selbst und die Stakeholder zu involvieren, Freigaben zu holen, Datenschutz, IT-Sicherheit, gibt ja immer Bedenkenträger.
Aber sind ja alles sozusagen Projekte, die so ja, das ist schon jetzt, glaube ich, wichtig, dass man sich ständig entwickelt. Aber es ist jetzt nicht Starlink. Es ist nicht so, man sagt, okay, deswegen gewinnt jetzt irgendwie Deutschland oder Europa einen Krieg, weil da eine Bahn-App ist oder weil da jetzt irgendwie ein Lichtteppich ist. Sondern also es ist ja alles schon so ein bisschen auch so hinter der Front, hat man das Gefühl.
Exakt. Aber tatsächlich haben wir auch Projekte, die sich um militärische Herausforderungen kümmern. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, du hast das vielleicht mitgekriegt, mit der Ostsee-Pipeline, die explodiert ist. So war die Fragestellung, wer war das jetzt? Mhm. Auf welche Datenbasis greift man zurück?
Also vor ein paar Monaten war das ja, dass sozusagen eine Ostsee-Pipeline in der Tat gesprengt wurde und man wusste nicht, waren es jetzt die Russen oder waren es die Ukrainer oder waren es Dritte oder war es ein Zufall, war es Absicht? So, und da sitzt ihr jetzt an?
Genau, weil es hat sich jemand anders gewendet aus der Truppe selbst. Aha. Der hat gesagt, hier, guck mal, ich kann programmieren, ich habe eine geile Idee. Mhm. Ich bin Angehöriger der Marine, aber ich habe keine Möglichkeiten, Tools zu bekommen, Hardware zu bekommen. Ich habe keine Plattform, um das zu entwickeln. Und der hat sich tatsächlich an uns gewendet, weil wir ein spezielles Programm haben, das nennt sich Entrepreneurship, also Unternehmer im Unternehmen, Menschen, die unternehmerisch denken und handeln wollen, aber hier und da vielleicht auch an ihre Grenzen im System stoßen. Mhm. Und da haben wir uns den angeguckt, okay, ist der vom Fit richtig, vom Social Fit, ist der driven, ganz wichtig, ja, macht der nicht nur von 9 bis 17 Uhr seinen Dienst, sondern hängt dann nochmal ein paar Stunden dran und will die Welt verändern. Und er hatte tatsächlich die Idee, dafür zu sorgen, Daten vom Weltall bis zum Boden, bis zum Meeresgrund zu fusionieren, um auf Basis dieser Daten, die es ja teilweise gibt, öffentlich, halböffentlich, und wir haben auch eigene Daten als Bundeswehr, sehr viele Geodaten, die übereinander zu legen, so eine Data Fusion Plattform zu entwickeln und dann herauszufinden, wer war das? Natürlich auch als Warnsignal, wir finden euch, wenn es sein muss. Mhm. Wir werden das nächste Woche also am 15.02. findet die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Die Innovation Night nennt sich das. Die inoffizielle Eröffnung der Konferenz selbst, die am 16. beginnt. Und da wird der Entrepreneur die Bühne bekommen für 7 Minuten im Bayerischen Hof, im Hauptsaal. Der ist ja sehr glamourös. Mhm. Da sind ja Menschen wie Barack Obama und Co. gewesen, oder Verteidigungsminister, die da präsentieren. Und die kriegen von uns die Gelegenheit, die Plattform, die Legitimität vor den Generalen, Admiralen, vor VCs zu präsentieren. Und da ihre Idee auch.
Und die haben jetzt also mit der Datenmessung, kann man dann erkennen, wer es war? Also
ja, das ist die Idee, das ist der Gedanke, das ist jetzt ein Experiment. Wir gucken jetzt, ob das funktioniert. Das sind halt Hypothesen, die wir haben.
Also das heißt, diese Lösung ist noch nicht entwickelt, sondern die ist nur theoretisch?
Die wird entwickelt und die ist teilweise schon entwickelt.
Aha, aber wie kann man dann erkennen, also welche Schiffe da hingefahren sind oder wer da hingetaucht ist oder sowas? Und dann
genau, man hat ja irgendwie, man sieht aufgrund von den öffentlichen Daten, die haben ja auch Signale etc., das sieht man schon. Man sieht vielleicht auch ein Stück weit, ist da ein Schiff, das diesmal eine andere Route nimmt, was ja ungewöhnlich ist. Ne? Üblicherweise haben die immer dieselben Routen, davon nehmen die so eine andere Route, was so ein Indikator sein kann, dass da vielleicht jemand feindliche Interessen hat.
Ja. Okay. Hast du noch mehr so Cases?
Ja, wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt, das nennt sich ACOP. Da geht es um Augmented Reality, wo Befehlshaber auf ihre Brille ins Gelände gucken können. Jetzt stell dir vor, du bist jetzt in Düsseldorf und möchtest aber in das Gelände woanders gucken, weil du auskundschaften willst, ist das Gelände tatsächlich von den Gegebenheiten so, dass du deine Truppen stationieren kannst? Sind die Wege so, wie sie sein sollten? Kann ich hinterm Hügel jemanden verstecken? Und du hast tatsächlich die Augmented Reality-Umgebung, kannst mit deinen Händen halt reingreifen und kannst deine Truppenteile positionieren und guckst ins Gelände. Denn aktuell ist es alles 2D. Es ist tatsächlich so, dass die sich Karten ausdrucken, kein Witz, sich das auf den Boden packen und dann gehen die mit dem Stock und sagen, ah, guck mal, da müsst ihr euch positionieren. Aber du hast keine räumliche Vorstellung, wie es eigentlich ist. Und es gab einen Angriff der Ukraine, der sehr erfolgreich war. Und zwar waren russische Befehlshaber gemeinsam an einem Ort. Und wenn du weißt, wo die sind, wirst du natürlich versuchen, dort einen Angriff zu starten, damit die Generale, Admirale, Befehlshaber endlich bzw. liquidiert werden. Und unser Gedanke war, wir wollen das ja eben nicht haben, dass die Befehlshaber alle an einem Ort sind, sondern verteilt. Ja, die können sogar in ihrer Küche sitzen zu Hause, die Brille aufsetzen und Befehle ausgeben. Und das ist der Gedanke dahinter. Und das wird auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz präsentiert.
Ja, wie groß ist eigentlich euer Budget? Also für diesen, oder ihr macht ja keinen Umsatz in dem Sinne, sondern ihr braucht ja nur ein Budget.
Was glaubst du denn?
Puh, also was hast du gesagt? Wie viele Leute seid ihr?
50. Und wir machen so 30 Projekte im Jahr.
50 Leute. 20 Millionen?
Es sind 10, das ist die Hälfte.
Okay.
Also relativ gering, würde ich sagen. Ne? Mhm. Da geht, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Und ich glaube, was bei uns super wichtig und interessant ist, wir lösen akute Probleme jetzt und heute. Ne? Wir gucken jetzt vom Zeithorizont so 1 bis 3 Jahre. Was kann man jetzt lösen? Was sind jetzt die Probleme? Wir machen da keine klassische Forschung. Alles, was wir machen, ist extrem anwendungsnah, mhm. weil wir Produkte nehmen, Lösungen von Startups nehmen, die schon funktionieren, mhm. die vielleicht aber noch nicht so den militärischen Touch haben, mhm. ne, die vielleicht noch nie in Berührung mit dem Militär gekommen sind. Wir haben ganz viele Unternehmen, die kriegen von uns eine E-Mail und wundern sich, oh, die Bundeswehr will dies und das machen, ist ja interessant. Das haben wir als Kundenkanal gar nicht gesehen. Wir sind oft erster Kunde. Mhm. Und da stellt man auch fest, auch nach Corona vor allem, dass die Berührungsängste nicht mehr so groß sind wie früher.
Früher war es ja relativ dramatisch. War das, es gab doch mal, glaube ich, mal so eine Diskussion im Netz, weil auf einer Konferenz in Berlin die Bundeswehr gar nicht als Aussteller präsent sein durfte, weil dann sich Leute gefürchtet hätten und so. Und dann war ich ziemlich überrascht, dass dann unsere Bundeswehr, die ja nun vom Staat finanziert ist und uns ja beschützen soll, dann nicht präsent sein durfte. Also hat sich in den letzten Jahren geändert.
Ja. Es war Anti, ne? Ich glaube, es war die Republika, wenn ich mich nicht täusche. Und tatsächlich, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr sind wir da auch hin. Und ich wurde gefragt, Sven, soll ich in Uniform hin? Ich sagte, ja, mach das. Du gehörst zur Gesellschaft. Und die Gesellschaft denkt inzwischen anders darüber. Ja. Und da ist in Uniform hin. Der wurde nicht angemacht, blöd angesprochen.
Also hat sich in den letzten Jahren schon das Image der Bundeswehr sehr gewandelt?
Massiv. Also ich lebe ja in Berlin, ich habe in Friedrichshain gelebt, die jetzt nicht dafür bekannt sind, unbedingt bundeswehrfreundlich zu sein. Aber auch in meinem Freundeskreis merke ich, dass die Diskussionen komplett andere sind. Mhm. Ne, wenn ich denen erkläre, was eigentlich die Aufgabe der Bundeswehr
ist. Ist in der Bundeswehr selber auch so eine Aufbruchstimmung nach dem Motto, uns braucht man wieder, wir bekommen wieder mehr Ressourcen, wir haben oder ist das einfach komplett stabil, gleich wie eh und je?
Nee, ich glaube, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, durch die Zeitenwende und durch die Rede vom Kanzler ist natürlich so ein Stück weit Aha-Erlebnis. Jetzt nimmt man uns mal wieder wahr. Denn tatsächlich ist das Budget ja teilweise auch gesunken die letzten Jahre davor, weil man das nicht so als relevant gesehen hat. Denn man ist ja umgeben von Freunden. Mhm. Also was soll davon passieren? Mhm. Und ich glaube, dass der russische Angriff der Ukraine viele Menschen aufgeweckt hat. Aber ich glaube dennoch, das muss man auch sagen, noch nicht genug anscheinend. Mhm. Guckt man sich die Lage in Israel an und wir waren oft in Israel schon zu Besuch, ist die Lage ja auch eine gänzlich andere, denn man ist umgeben von Feinden. Und ich bringe immer so als Beispiel dieses Thema Sense of Urgency, Dringlichkeitsempfinden. Und du kennst das ja auch als Gründer. Du weißt nicht, ob du Montag noch liquide Mittel hast und suchst irgendwie Freitag noch Finanzgeber. Ne? Das heißt, du hast ein extremes Dringlichkeitsempfinden. Und ich glaube, wir als Gesellschaft haben das nicht, weil wir nicht glauben, dass wir dass uns jemand Böses tun kann.
Aber du glaubst schon?
Ich glaube schon, ja. Und man sieht es ja in der Ukraine, man sieht es ja an den Äußerungen von Putin, die er immer wieder tut, ja. Dass die Gefahr natürlich näher rückt. Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir als Gesellschaft verstehen, dass das nicht nur eine Aufgabe der Bundeswehr selbst ist, sondern eine gesamtstaatliche Aufgabe. Das heißt, Prozesse müssen angepasst werden, Mindset muss angepasst werden. Diese ewigen Diskussionen, die wir darüber führen, dass da nichts passiert, glaube ich nicht. Denn dieselben Menschen haben auch gesagt, bevor die Russen die Ukraine angegriffen haben, das werden die nie tun. Mhm. Denn die standen ja vor der Grenze, Wochen und Monate lang und haben so getan, als würden sie nur üben. Dann haben wir ja gesehen, dass auf einmal die Anzahl der Blutkonservenlieferungen gestiegen sind. Das ist ja ein deutliches Anzeichen dafür, dass da jemand was plant. Und wir sollten auf das Schlimmste vorbereitet sein, dass wir uns eben nicht wundern. Weil ich lebe sehr gerne hier in Europa.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen-Orientierungs-Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/OMR. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Machst du dir jetzt aktuell Sorgen, also dass wir jetzt konkret hier angegriffen werden oder die ganze Situation mit Russland, besorgt dich das?
Mich besorgt das natürlich. Bin ja auch Bürger dieses Landes und Bürger Europas. Ich mache mir direkt und indirekt Sorgen. Ich glaube, das muss man unterscheiden, denn die Russen werden ja zuerst nicht uns angreifen, sondern einen Bündnispartner, nämlich Polen, die ja zwischen dem russischen Territorium und uns liegen. Und wir müssen natürlich den Polen beistehen. Denn der Bündnisfall wird dann ausgerufen.
Also NATO.
NATO, exakt. Wir sind ja Mitglieder der NATO, glücklicherweise. Und entsprechend werden wir den Polen natürlich beistehen wollen und auch müssen. Und dann werden wir natürlich Diskussionen haben in diesem Land natürlich, was heißt denn das jetzt? Wir werden höchstwahrscheinlich Panzer haben, die durch das Land rollen. Und wir erleben ja die politischen, aber vor allem die gesellschaftlichen Diskussionen in den sozialen Medien, im Fernsehen teilweise, wenn es um das Thema Krieg geht und Kriegstüchtigkeit. Daher mache ich mir schon Sorgen, dass wenn der Bündnisfall eintritt, dass Verwerfungen in der Gesellschaft stattfinden. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass die Russen uns jetzt direkt angreifen werden. Denn wie gesagt, da ist ja noch was dazwischen. So seltsam es auch klingen mag, ja. Wird definitiv eine große Herausforderung werden.
Einfach da dann sozusagen selber als Bundeswehr mitzukämpfen.
Mittel bereitzustellen, zu kämpfen, zu unterstützen. Hm. Logistisch, waffentechnisch, natürlich, ja. Und gegebenenfalls vielleicht auch zu kämpfen.
Ja. Aber glaubst du, also ich meine, die NATO ist der russischen Armee schon auch deutlich überlegen, ja?
Definitiv. Also in allen Belangen ist sie überlegen. Die Frage ist natürlich, wie verhalten sich die einzelnen Partner, die einzelnen NATO-Mitglieder?
Also meistens vor allem die USA, ob die da noch mitmachen.
Genau, und ist unsere Abschreckung groß genug, dass der russische Präsident in dem Fall halt sich vielleicht nicht traut und der Preis für ihn doch vielleicht zu hoch ist. Und daher ist Abschreckung ja ein valides und richtiges Instrument. Darum muss man auch, glaube ich, valide genug zeigen können, dass im Ernstfall, was wir alle nicht hoffen, dass wir bereit wären zu kämpfen und unsere Werte zu verteidigen.
Also wir heißt am Ende die Bundeswehr oder auch, also ich meine, Bundesbürger bislang noch nicht geplant. Ne?
Also Bundesbürger würden jetzt nicht kämpfen, explizit, aber es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, eine gesamtgesellschaftliche Resilienz aufzubauen. Denn wir sehen es in der Ukraine, es werden auch zivile Infrastrukturen angegriffen, also nicht nur rein militärische Kraftwerke, Brücken etc. etc. Entsprechend ist das eine gesellschaftliche oder ist von gesellschaftlicher Relevanz. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt jeder zur Waffe greifen wird und muss, um Himmels Willen. Dafür haben wir die Bundeswehr, dafür haben wir Streitkräfte, das ist deren Auftrag und sie werden das auch tun, wenn es sein muss. Wir hoffen natürlich alle, dass es nicht passiert, aber man sollte darauf sehr gut vorbereitet sein.
Okay. Beschreib nochmal, was du noch so an Projekten machst. Also außer jetzt diese verschiedenen Sachen, die du jetzt, gibt es noch was Größeres? Aber ich meine, ich habe gesehen, du hast einen Artikel geschrieben über Starlink. Du äußerst dich auch in den Medien recht viel, also bist da schon recht präsent. Aber solche Großprojekte gibt es nicht.
Es sind jetzt keine Projekte, die jetzt irgendwie 200.000 Menschen erreichen, sondern es sind sehr spezielle Projekte für sehr spezielle Herausforderungen. Mhm. Darum haben wir auch spezielles Know-how zu gewissen Themen. Die Bahnfahren-App ist so das Projekt, die super viele Menschen erreicht hat. Ja.
Aber wenn ihr so Fregatten wieder...
Haben wir auch gemacht, tatsächlich.
Wir haben gelesen, ja.
Ja, wir hatten auch wieder im Norden, wieder Marine. Es gab oder gibt einen Fregattenkapitän, Volker Voss, der hat sich zur Aufgabe gestellt, die Marine zu verändern. Das ist so der Bill Gates der Marine für mich. Mhm. Und der hat gesagt, naja, wir haben hier Versorgungsschiffe der Bundeswehr, die sind seit 15, 20 Jahren auf hoher See, aber die sind nicht digital ausgerüstet und ausgestattet. Die haben für jede Lage haben die einen eigenen Monitor und da ist nichts fusioniert. Ne? Du hast kein Dashboard, wie du das so kennen würdest im Marketing. Mhm. Und tatsächlich hat der 8 Jahre selbst eine Software entwickelt, in seinem stillen Kämmerlein und hat gesagt, ich weiß nicht mehr weiter. Keiner hört auf mich, keiner unterstützt mich, keiner glaubt mir, dass ich eine tolle Idee habe. Und er hat sich an uns gewendet. Und mit dem haben wir das Projekt durchgeboxt, durch das ganze System. in der Bundeswehr, weil es natürlich auch viele Menschen gibt, die sagen, nee, daran glauben wir nicht, haben wir schon immer so gemacht. Und darum ist ja unsere Rolle auch, das rebellische Element in der Bundeswehr zu sein, das Stacheln im System, Dinge zu hinterfragen, tatsächlich anders zu machen und auch mal Dinge zu ignorieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Ein Satz, den ich gelernt habe in der Bundeswehr, ist, lieber um Entschuldigung bitten, also um Erlaubnis fragen. Das ist ein Satz, der mich total geprägt hat, ja, weil vielleicht gefällt mir die Antwort nicht, die ich da höre. Also einfach machen und mit dem Kopf durch die Wand ein Stück weit. Natürlich, Disclaimer, rechtlich natürlich alles okay.
Also waren, Schiffe, die sind dann irgendwie 40 Jahre alt oder sowas?
Teilweise, also 20, 30 Jahre, die vielleicht noch eine Restdauer, eine Nutzungsdauer von 10, 15 Jahren haben. Da denkt ja niemand daran, ach, wenn die in 10 Jahren eh abgeschaltet werden, wieso sollten wir das digitalisieren? Der hat gesagt, nee, das ändern wir jetzt. Ja, als ersten Vorstoß sozusagen. Und das haben wir durchgeboxt, durch das ganze System bis zum Staatssekretär.
Ist denn die Bundeswehr sozusagen jetzt, also man, wenn man von außen so drauf blickt, dann liest man ja auch viel Kritisches, sei gar nicht verteidigungsfähig und irgendwie, da, weiß ich nicht, würde alles an alle mangeln. Und also ich habe da in den letzten Monaten viele Headlines so oder viele Artikel so aufgeschnappt, wo ich dachte, liest sich jetzt nicht gerade nach einer modernen, sozusagen smarten Truppe, die da für den Ernstfall bereit ready ist. Wie ist denn dein Blick drauf?
Also ich glaube, wenn der Ernstfall eintritt, ist die Truppe smart genug, denn man hat dann auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl für die Dringlichkeit dessen, was man gerade als Auftrag hat. Man muss halt wissen, das wusste ich vorher auch nicht, das habe ich auch lernen müssen, im positiven Sinne, dass die Truppe extrem gut ausgebildet ist. Also die Bundeswehr ist, glaube ich, der größte Ausbildungsbetrieb Deutschlands. Muss man einfach wissen. In Hamburg gibt es auch die Führungsakademie der Bundeswehr, wo die taktisch und strategisch extrem gut ausgebildet sind und auch andere Streitkräfte einen enormen Respekt vor der Bundeswehr haben. Nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, dass der politische Wille nicht da war, die Bundeswehr mit dem auszustatten, was sie tatsächlich benötigt hat, jahrzehntelang. Ja, jetzt muss man aufholen. Und jetzt gilt es halt, diese 100 Milliarden sehr gut zu nutzen. Das Budget entsprechend die Haushaltsmittel auf die 2% zu heben, was ja auch vertraglich gegenüber der NATO zugesichert ist.
Das ist auch quasi der alte Donald Trump-Wunsch.
Ja, sein Wunsch gewesen, genau, damit wir eben liquide Mittel haben, weil so ein Betrieb in der Bundeswehr kostet halt extrem viel Geld. Und die Dinge, die wir in Nutzung haben, die sind auch 10, 20, 30 Jahre in Nutzung. Das ist nicht so, dass du dir heute überlegst, ganz agil, ich kaufe jetzt einen Panzer und dann ist der in 2 Jahren da. So eine Entwicklung vom Panzer dauert halt 10, 15 Jahre, weil der Panzer auch 10, 20 Jahre funktionieren muss im schlimmsten Fall. Und es muss halt so funktionieren, dass er funktioniert einerseits digital, mit digitalen Tools, aber auch dann funktioniert, wenn die digitalen Tools ausfallen. Also digital first und nicht digital only, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Weil im Ernstfall es tatsächlich passieren kann, dass Gegner vielleicht Signale stören, in die IT eindringen, etc. etc. Und die Bundeswehr ist letztendlich ein Stück weit für mich ja, der letzte Garant für die Sicherheit des Landes. Darum bin ich auch dahinterher mit meiner Truppe dafür Sorgen zu tragen, dass sie eben die Tools bekommt, die sie tatsächlich benötigt, um den Auftrag zu erfüllen. Und es ist ein sehr wichtiger Auftrag, denn wir wollen alle friedlich leben und in Sicherheit, damit wir uns entsprechend entfalten können.
Und glaubst du, ich meine, bei diesem ganzen Ukraine-Krieg ist ja auch so klar geworden, die russische Armee ist jetzt auch nicht so mega modern. Die kommen ja teilweise auch irgendwie mit Gerät aus dem, weiß nicht, aus dem Zweiten Weltkrieg noch so ungefähr angefahren. So lese ich das zumindest. Also sind die denn überhaupt noch, also könnten die noch mehr Länder angreifen aus deiner Sicht oder was du so mitbekommst? Können die richtig Schaden anrichten? Weil das da unten in der Ukraine ist natürlich schon brutal, aber hat das Gefühl, jetzt ein ganzes Land überrennen oder einen ganzen Kontinent überrennen können sie jetzt auch nicht.
Also ich überspitze mal so ein bisschen. Die Ukraine haben sie nicht überrannt, weil die Ukraine es sehr gut verstanden hat, trotz der Tatsache, dass sie militärisch von der Anzahl der Gerätschaften etc. etc. auf dem Blatt Papier unterlegen waren, rein hardwaremäßig. Aber ich glaube, vom Mindset her und vom kollektiven Gedanken als Gesellschaft verstanden haben, wir müssen uns insgesamt wehren. Wir lassen es nicht zu, dass die Russen unser Land beherrschen und eindringen. Und ich glaube, die Russen haben das ein Stück weit unterschätzt, dieses Kollektive. Ja, diese gesellschaftliche Resilienz, die es da gibt. Und die Ukrainer haben sehr gut verstanden, und darum mag ich Technologie so sehr, Technologie als Hebel zu nutzen, um das, was sie an Waffen haben, effizient und effektiv
zu
nutzen.
Was hat dir sehr gut gefallen, zum Beispiel?
Wir haben das ja mit Starlink gesehen und den Drohnen. Du hattest ja, glaube ich, auch den Uwe Horstmann hier und den Florian von Quantum Systems, die jetzt mit uns auch eng verbandelt sind, die zu unserem Ökosystem gehören. Die haben halt dafür gesorgt, dass die Positionierung der russischen Panzer binnen von Sekunden an entsprechende Anstellen der ukrainischen Streitkräfte gelangt sind, die entsprechend die Artillerie, die Waffensysteme so mit Informationen befüttern konnten, dass sie zielgenau schießen. Ja, dass das nicht 30 Minuten dauert, sondern von 30 Minuten auf 30 Sekunden reduziert wird, von der Aufklärung des Feindes, der Position, bis ins Hinterland, wo die Waffen der Ukrainer sind, bis zum Beschuss. Und das ist ein Gamechanger gewesen für die Ukrainer. Und ich glaube, Technologie ist und war der Hebel, dass sie überhaupt so gut dastehen, wie sie jetzt stehen. Denn die Russen haben ja ihre angebliche, was haben sie gesagt? Die wollten ja in 3 Tagen durchmarschieren. Mhm. Haben sie ja nicht geschafft, zum Glück. Mhm. Und die Ukrainer halten sich ja wacker und mutig den russischen Streitkräften entgegen.
Was für einen weiteren Verlauf der nächsten Monate, Jahre erwartest du da?
Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Das sind ja auch die Prognosen von ganz vielen Experten. Ich persönlich glaube nicht, dass es dieses Jahr beendet sein wird. Die Frage ist, inwieweit liefern wir weiter Waffen, Munition, Daten, Wissen an die Ukraine? Da halten wir uns ja, glaube ich, ganz gut als Deutsche. Ja. Die Frage ist jetzt geopolitisch betrachtet, was machen die Amerikaner? Ja. Welche Rolle nehmen wir denn auch vielleicht ein Stück weit als Europa?
Machst du dir Sorgen, also wenn jetzt die Amerikaner da aufgrund neuen Präsidenten da sich jetzt anders aufstellen, wird es zu leisten sein aus Europa heraus?
Meine private Meinung, ich mache mir Sorgen. Ja. Und die Frage ist nicht, ob wir uns das leisten können. Wir müssen. Denn ich möchte nicht unter russischer Okkupation leben. Und du, glaube ich, auch nicht. So hart es jetzt klingt, aber das ist ja letztendlich die Realität, wenn man sich anhört, was der Präsident dort sagt in Russland. Ja, das ist beängstigend. Und ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft, das hatte ich ja gesagt, anders aufstellen und verstehen, dass das eine reelle Bedrohung ist. Und das auch nicht ablassen wird.
Der größte Gamechanger war doch jetzt irgendwie Starlink, hatte ich das Gefühl.
Genau, es war die Verkettung, die Verlinkung verschiedenster Dinge. Einerseits natürlich die Aufklärung durch Drohnen. Die Nutzung von Starlink, dass die Informationen auch tatsächlich dort hinkommen, wo sie hinkommen sollen, in Binnen von Sekunden, und entsprechend die Systeme über die Schnittstellen gefüttert werden, wo man, ich mache das jetzt einfach, hinschießen sollen. Mhm. Ein bisschen wie Signal, ne? Du sagst irgendwie, das ist die Koordinate und da bitte jetzt hin. Und das war und ist der Gamechanger letztendlich.
Mhm. Das heißt, die Russen haben damit gar nicht gerechnet, dass das sowas geben wird.
Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben. Vielleicht war es auch Überheblichkeit. Ja, also wenn du irgendwie groß und tradiert bist, das kennst du aus Organisationen, aus Großen, aus der Wirtschaft, dann denkst du auch, dir kann nichts passieren. Ja, und unterschätzt, glaube ich, so die Cleverness der anderen ein Stück weit.
Wird denn dein Budget auch nochmal erweitert werden jetzt aufgrund der ganzen neuen Sondervermögensmengen, die da kommen?
Ich hoffe. Also wir arbeiten aktiv daran, dass das mehr wird. Das ist tatsächlich auch geplant. Dass das passiert.
Was für Projekte hast du denn an der Pipeline? Also wo sagst du, das wäre jetzt mal sinnvoll?
Boah, ich muss mir überlegen. Wir machen gerade ein Projekt, was wir auch auf der MSC vorstellen werden, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das nennt sich ZIP. Da geht es darum, soziale Medien zu nutzen, um zu verstehen, ob die Lage, die wir vor Ort haben, tatsächlich noch so ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Auf Google Maps siehst du, die Brücke ist noch da. Und die willst du eigentlich jetzt befahren mit deinen Panzern und deinen anderen Fahrzeugen. Die Frage ist jetzt, ist die Brücke wirklich noch da? Wie beantwortest du das? Du nimmst eben die Daten, die Menschen vor Ort vielleicht hochgeladen haben in sozialen Medien und guckst, ob die Brücke wirklich noch da ist und wertest halt Social Media Daten aus. Das ist ein Projekt. Beschäftigung super intensiv mit Desinformationskampagnen. Desinformationskampagnen im Ausland aufzudecken.
Nur ganz kurz, das heißt, die Bundeswehr arbeitet auch mit Google Maps?
Sie nutzt Daten, halböffentlich, öffentlich Daten, aber will aber vor allem mit uns jetzt gemeinsam Daten nutzen, die jemand hochlädt. Auf Twitter, X heißt das, sorry, nicht Twitter, X, ja. Um zu analysieren, ist die Brücke wirklich noch da? Ist die intakt? Kann die wirklich das Gewicht verkraften, was so ein Panzer hat? Ist die Bodengegebenheit wirklich so gegeben, wie wir es glauben? Denn so ein Panzer fährt natürlich jetzt nicht unbedingt leicht im Schlamm ohne weiteres. Mit so einem Kettenfahrzeug ist es vielleicht nicht so einfach, wenn vielleicht gerade Winter ist oder es stark geregnet hat. Okay. Ja. Und das ist halt, das kann Google Maps nicht. Ja, also Google Maps sagt dir jetzt nicht, da kann ein Panzer fahren auf der Straße, weil Google Maps die lokalen Gegebenheiten nicht kennt. Das heißt, wir haben da mehr Wissen als vielleicht auch Google ein Stück weit. Und wir können uns auf Google nicht 100% verlassen, das geht nicht. Denn Google könnte auch mal abgeschaltet werden, gestört werden. Und wir haben auch eigene Satelliten im Weltall, die Daten sammeln.
Okay, okay. Aber du wolltest gerade noch ein anderes Projekt erzählen.
Ah, genau. Image Aware. Das ist ein Tool.
Diese Desinformationskampagne.
Exakt, exakt. Es ist ja relativ simpel, auf X zu erkennen, auf Basis dessen, wer den Unsinn verbreitet, ob das jetzt eine Desinformationskampagne ist oder nicht. Mhm. Und anhand des Inhalts ein Stück weit auch. Wir haben uns aber die Frage gestellt, ja gut, Text ist einfach zu analysieren, was ist denn aber mit Memes? Mhm. Also politisierte, emotionale Inhalte. Das ist relativ schwierig für Technologie zu analysieren, ob es jetzt Satire ist, ob es das Zynismus ist, ob das jetzt ernst gemeint ist. Mhm. Wir haben mit einem Startup aus München, Munich Innovation Labs nennen die sich, ein System entwickelt, das dafür sorgt, dass wir eben den Analysten, die Datenströme analysieren und bewerten, ob das jetzt wirklich tatsächlich eine Desinformationskampagne ist oder nicht, den Hilfestellung gibt, so eine Art Score, das ist jetzt ernst gemeint oder das ist Satire oder das ist eine Desinformationskampagne, das entwickeln wir gerade zum Beispiel. Stellen wir auch vor, am 15.02. super spannendes Projekt, weil es das so in der Form noch nicht gibt.
Ist denn das nicht auch irgendwie ein bisschen die größte Sorge, dass hier sozusagen der Krieg eigentlich hier schon stattfindet, jetzt nur nicht mit klassischen Waffen, sondern irgendwie digital mit, also nicht am Ende wirklich Hacking, dass irgendwelche Krankenhäuser hier gehackt werden oder halt irgendwelche Menschen desinformiert werden, deswegen merkwürdige Parteien wählen und so. Ist das nichts, wo du auch irgendwie ran müsstest?
Tun wir ja. Ne, mit dem Tool Image Aware, wobei das jetzt nicht im Inland eingesetzt wird, denn das ist nicht der Auftrag der Bundeswehr, das muss man auch ganz klar nochmal herausstellen, sondern dieses Tool dient dazu, wenn wir zum Beispiel in Litauen sind oder anderen Ländern oder in Afrika, in Mali war das ja, dass wir verstehen, was sind eigentlich gerade die Meinungen der Menschen vor Ort, werden gerade durch lokale Kräfte Meinungen über die Bundeswehr gestreut, die vielleicht negativ behaftet sind. Ich als Privatmensch mache mir definitiv Sorgen. Wir haben, glaube ich, vor ein, zwei Wochen erlebt, dass das Auswärtige Amt ja eine Kampagne aufgedeckt hat durch Russland mit 50.000 Fake-Accounts. Und tatsächlich mache ich mir Sorgen, weil es natürlich den Zusammenhalt der Gesellschaft immens schwächt.
Aber da könnt ihr gar nicht gegenarbeiten, weil das ist nicht euer Auftrag.
Ist nicht unser Auftrag, ne? Unser Auftrag ist es, im Ausland zu agieren. Ja. Und wenn Anfragen kommen aus dem Inneren, ob wir da nicht unterstützen können, Expertise teilen können, machen wir es natürlich. Weil wir denken, es ist ein Ökosystemansatz. Wir laden auch super viele zu uns ein, ins Gebäude, in unsere Lokalität, um Wissen zu teilen. Mir ist jetzt keine Anfrage bekannt diesbezüglich. Und vielleicht entwickelt auch das BMI, also das Bundesministerium des Inneren, ein eigenes Tool. Das weiß ich aber ehrlich gesagt nicht.
Und hast du viel zu tun mit Soldaten in anderen Ländern? Oder sagen wir mal so, ist das so ein internationaler Job, den du machst? Oder dreht es sich im Wesentlichen nur um die Bundeswehr?
Hauptsächlich natürlich Bundeswehr, aber wir haben auch Partnerschaften in den USA, in den Niederlanden, ich war letztes Jahr in den USA, unseren Partner besuchen, F-Works von der Air Force, um sich auszutauschen. Wie machen die was? Wie viel Geld haben die? Wie nutzen die ihre Mittel? Was für innovative Startups haben die vor Ort? In den Niederlanden haben wir ein Projekt gemacht. Wir reden auch oft mit den Israelis natürlich, ja, und gucken, dass wir vielleicht neue Partner finden. Aber es ist ein Kernauftrag natürlich, Partnerschaften zu schmieden, mit anderen Streitkräften sich auszutauschen, idealerweise immer Projekte zu machen.
Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit. Und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen. Dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist 10 More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist 10 More In, ein Wort, 10 More In, ein Wort.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Was glaubst du denn, was du in den letzten Jahren gemacht hast oder ihr aus dem Hub heraus, was so den größten Hebel hatte? Also das war jetzt somit das mächtigste, die tiefgreifendste Innovation oder Maßnahme, die ihr getroffen habt?
Also tatsächlich glaube ich das mit dem Fregattenkapitän, weil das die Botschaft an der Bundeswehr war, dass man, wenn man Schnittstellen richtig nutzt, dass man da dadurch Mehrwerte generieren kann. Mhm. Das nennt sich Software Defined Defense, dieser Ansatz. Wegzukommen von einzelnen Plattformen, also Panzer A, B, C von einem Hersteller. Und wenn man da ein Update machen will, dann kauft man einen neuen Panzer. Ich mache das ein bisschen salopp. Ja? Sondern hinzukommen in so eine API-driven World, so wie du es im zivilen Sektor ja auch kennst. Mhm. Denn ich glaube, das Internet würde nicht so funktionieren, wie wir es jetzt kennen. Es gibt ja so Tools wie Zapier und wie sie alle heißen mögen. Ja? Tatsächlich den Gedanken zu haben, Schnittstellen zu öffnen, Daten untereinander auszutauschen, dadurch Mehrwerte zu generieren und den Startups auch so eine Art Ökosystem, so einen Marktplatz irgendwann zu bieten, dass sie innovative Lösungen anbieten können. Und nicht mal so dieser Closed Shop sein, nicht so für die großen Hersteller, ne, die großen Aufträge bekommen, tatsächlich den Kulturwandel auch im Bereich der Software zu forcieren. Denn die Entwicklungszüge sind ja wesentlich kürzer im Zivilen. Wir reden ja von Wochen oder Monaten. Im Militär reden ja von Jahren. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht mehr. Und die Ukraine haben es ja ganz gut gezeigt, dass Technologie-Software ein Hebel sein kann, um mit alten Geräten, die ihre Berechtigung haben, die 10, 20, 30 Jahre funktionieren müssen, die man auch so nicht einfach ersetzen kann. Du kannst ein Raketensystem jetzt nicht morgen ersetzen, dann hast du was Neues, sondern die bestehenden Schnittstellen zu öffnen, das ist auch immer der Appell an den Hersteller, öffnet eure Schnittstellen, damit wir Daten abgreifen können, dass wir einsteuern können, ja, und dass wir zum Beispiel eben die dafür Sorge tragen, dass die Zielerfassung halt besser funktioniert, aufgrund der Daten, die wir von woanders bekommen haben. Also dieses typische Schnittstellen-Gedanken zu forcieren. Ich glaube, das ist der größte Impact, den wir jetzt haben, weil es extrem Kulturwandel bedarf und ein Stück weit auch eine Revolution für die Bundeswehr sein wird. Und das ist auch etwas, was aus dem BMVG getrieben wird, von General Vetter, der eben diese Idee hatte, Software-Defined Defense, eben Schnittstellen zu öffnen, damit wir schneller Daten austauschen und dadurch Mehrwerte generieren. Welche auch immer das sein mögen, das kann ja der Markt entscheiden, das ist ja das Spannende, weil ich glaube, da gibt es super viel kreatives Potenzial am Markt selbst, was gut für Startups ist, aber auch viele Soldaten in der Truppe, die auch hervorragende Ideen haben.
Verfolgst du, was in den USA passiert? Da gibt es ja auch teilweise krasse Gründer, also diesen Parma Lucky zum Beispiel.
Ja, Andriel.
Andriel gemacht hat, also der ist ja da wirklich selber Milliardär geworden, indem man so ein Unternehmen gebaut hat, das da jetzt im großen Stil so Kampfdrohnen, glaube ich, herstellt, ne?
Ja, also er macht auch Waffensysteme, U-Boot, kleine U-Boote, glaube ich, baut er auch, wenn ich mich nicht täusche.
Ist das gerade so die führende Waffenfirma der Welt?
Nein, nicht der Welt. Boeing und Lockheed Martin etc., ne, die traditionellen großen Unternehmen sind natürlich immer noch die Platzhirsche. Mhm. Aber das Start-up Anduril, was de facto das viel super treibt. Und wenn die es nicht schaffen, wer soll es sonst schaffen, ehrlich gesagt, mit dem riesen Funding, was die haben. Mhm. Wir kennen das Unternehmen, wir haben es auch angeguckt. Ja, also wir schreiben gerade den Report fertig dazu. Also wir sind da schon mit involviert und wissen auch, was sie tun.
Ich habe immer so VC-Gäste und dann höre ich immer so auch in VC-Fonds, da ist meistens so die Regelung, man darf gar nicht in Defense investieren, also Waffen. Macht das denn heutzutage noch Sinn? Also sollte man nicht jetzt auch den deutschen VCs oder generell VCs noch mehr erlauben, auch in Waffensysteme zu investieren, wenn man das so hört?
Man sollte es erlauben. Also ESG etc., die Limited Partners haben natürlich ihre Regelungen, gibt es EU-Regularien etc. etc. Wir laden jetzt gerade viele Partner von VCs ein, zu uns in den Hub, um tatsächlich darüber zu sprechen, aufzuklären, Awareness zu treiben, einen Appell zu geben.
Dass sie auch in Waffen investieren?
Nicht explizit in Waffen, aber in Defense investieren, in Dual-Use, weil super viel der Projekte sind Dual-Use-Anwendungen.
Also beides, militärisch und zivil.
Ja. Exakt, ja. Quantum System ist ja, glaube ich, das Paradebeispiel. Damit kannst du deine Felder überfliegen und gucken, ob der Spargel noch wächst, ja, und kannst natürlich auch militärisch anwenden und da den Appell zu leisten, Awareness, die Brücke zu schlagen, ist ja unser Auftrag, zu zeigen, guck mal, das ist der Defense-Markt und da sind wir extrem gut, wir als Hub, wir verstehen sehr gut die Bedürfnisse und Bedarfe der Truppe. Mhm. Es gibt niemanden in der Bundeswehr in diesem Innovationsbereich, die das besser können und wir haben ja auch reden super viel mit Uwe Horstmann, der war auch bei mir Reservist, ich glaube, ich darf das so sagen, der jetzt auch viel investiert, dafür sind wir auch super dankbar. Auch
also
ein Signal
der, der
sendet.
Der ist glaube ich, sogar also Reserveoffizier.
Ja, ja, so genau. Der hat jetzt 2-3 Mal bei uns geübt im Hub. Mhm. Und mit dem tausche ich mich auch sehr oft aus. Ist ein Freund des Hauses, so kann man auch, das auch so sagen. Und wir wollen jetzt eben dafür Sorge tragen, dass VCs verstehen, was passiert da eigentlich? Wie ist der Markt? Was sind so die Problemstellungen? Und so die Scheu, dass sie nicht mehr so die Scheu davor haben vor dem Thema. Denn wir merken, auf Basis der Interviews, die wir gemacht haben mit den großen VCs in Deutschland, die wollen. Mhm. Die haben richtig Lust, die finden das spannend.
Die wollen ja auch irgendwie Rendite
sehen. Die wollen auch Geld verdienen, klar, ja, ja, klar. Aber auch zu sagen, liebe Leute, das ist nicht wie im E-Commerce. Das ist jetzt nicht so, dass du jetzt in 2-3 Jahren deinen großen Exit machst mit dem 10-fachen Multiply. Ihr habt auch euren Teil dazu beizutragen, dass die Gesellschaft sicher und stabil ist.
Was suchst du noch? Also was wäre jetzt, wenn jetzt jemand irgendwie zuhört und sagt, ich habe jetzt hier gerade folgende Idee und sitze hier schon an folgender Drohne oder folgender Waffengattung oder keine Ahnung, Abhörsystem. Was brauchst du gerade?
Also unser Fokus aktuell die nächsten 6 Monate ist tatsächlich Drohnen. Alles, was mit Softwareaufklärung zu tun hat, mit Sensorik, ja. Super spannendes Thema. Das ist der Fokus für die nächsten 6 Monate.
Drohnen, okay.
Ja, Drohnen. Aber Software. Die Hardware ist jetzt für uns nicht so interessant, sondern die Software ist super interessant. So
Dinge. Aber was macht die Software bei Drohnen dann?
So Swarming zum Beispiel, dass du viele Drohnen gleichzeitig steuern kannst im Schwarm.
Aha.
Ja, du willst ja nicht auf Sicht fliegen, sondern du willst ja, dass die Dinge intelligent fliegen,
mhm,
und du nicht sehen musst, wo ist gerade die Drohne. Mhm. Ja, das ist das eine. Und alles, was mit so Schnittstellen zu tun hat, Software-Defined Defense, hatte ich angesprochen,
mhm,
tatsächlich dafür Sorge zu tragen, dass Altsysteme und neue Software-Systeme man gut koppeln kann und dadurch Mehrwerte generiert.
Okay.
Das sind gerade so die Themen, die uns extrem beschäftigen, mhm, für dieses Jahr vor allem.
Ich meine, generell ist mir aufgefallen, bislang hast du das Wort KI noch gar nicht im Mund genommen. Ist nicht KI auch bei euch irgendwie so ein Thema?
Immer. Aber es muss ja nicht KI sein, unbedingt, ja, sondern Problem sucht Lösung und nicht Lösung sucht Problem. Ich kriege ganz viele LinkedIn-Anfragen und da habe ich eine Lösung und dann weiß ich gar nicht, welches Problem gelöst werden soll. Wir gehen halt von Problem zu Problem. Und wenn KI tatsächlich das ist, was es besser macht, mhm, und Mehrwert stiftet, dann mag dahinter Machine Learning sein, dann ist es gut und richtig, aber muss es nicht.
Mhm.
Darum erwähne ich KI jetzt nicht mehr explizit so als Buzzword, weil ich das echt schwierig finde. Ja, sondern ich will mich ja in das Problem versetzen, ja, und nicht sagen, Buzzword-mäßig, das muss jetzt KI unbedingt sein. Aber KI wird natürlich ein Gamechanger sein, weil KI natürlich in Anbetracht dessen, dass wir ja wenig Personal haben in der Bundeswehr, man sieht, hört es ja in den Medien, daher erzähle ich auch nichts Neues, natürlich KI genutzt werden kann, um die Effizienz und Effektivität zu steigern. Ja, wir waren einer der ersten Kunden von Aleph Alpha,
mhm,
2021.
Was machen die für euch?
Wir haben ein Projekt gemacht, wo es darum ging, um Benutzerhandbücher schneller zu erfassen. Ne, also stell dir vor, du hast so ein Riesenfahrzeug und da ist ein Handbuch, was 3000 Seiten hat.
Mhm.
Also was für ein Schwachsinn für einen jungen Soldaten, zu einer gegebenen Situation in dieses Handbuch zu gucken und zu blättern, was er jetzt machen soll, weil er sich das alles gar nicht merken kann. Ja, und wir haben so einen Assistenten entwickelt, schon sehr früh, bevor dieser große Hype kam, dass sie eben eine konkrete Fragestellung haben, was mache ich jetzt mit dem Kranfahrzeug, ja? In welchen Winkel, wie schnell darf ich fahren, etc., etc. Das haben wir mit denen entwickelt damals schon. Wir waren einer der Ersten. Und ein Learning war,
also einfach nochmal für alle, das war auch schon mal der Jonas Andrulis, der Gründer hier zu Gast, eines der großen deutschen AI-Startups aus Heidelberg, die machen ihre, genau, ja.
Ja, und wir waren halt einer der ersten Kunden, kann ich jetzt so sagen, wissen wenige. Und da haben wir halt für uns gelernt, dass ein paar Dinge super wichtig sind in diesem Umfeld. Erstens, Schnittstellen müssen vorhanden sein und die Schnittstellen müssen maschinenlesbar sein. Denn wenn es das nicht ist, ist es extrem komplex und schwierig, das umzusetzen. Das heißt, wenn du die Datenqualität nicht so hast, wie du tatsächlich brauchst, um die Modelle zu trainieren, dann hast du halt verloren. Ne? Also wenn du jetzt einen Pool von PDF-Daten hast, schwierig zu parsen und da super, glaube ich, viel Groundwork zu machen. Darum bin ich mit dem Begriff KI halt super, super vorsichtig. Ja? Ich glaube, Aleph Alpha kann einer der Player sein. Und ich hoffe, da gibt es noch andere Player. Wettbewerb ist ja immer gut, ja, in der freien Marktwirtschaft. Und wir haben uns tatsächlich schon recht früh damit beschäftigt.
Mhm. Bist du denn jetzt happy mit dem neuen Verteidigungsminister? Man hat das Gefühl von außen, der würde da für so einen Aufbruch sorgen. Das wäre nochmal eine ganz andere Stimmung, seit der Herr Pistorius jetzt am Amt ist.
Tut er definitiv. Also ich glaube, ich habe jetzt 3 Minister erlebt, Ministerinnen erlebt. Ich glaube, das ist der sehr nah an der Truppe ist,
mhm,
die Probleme und Bedürfnisse der Truppe versteht, und der definitiv einen frischen Wind ins System reinbringt, was auch notwendig ist. Ne? Wenn du so eine große Organisation hast, wir kennen es von Volkswagen und all diesen großen.
Wie viele Bundeswehrmitarbeiter gibt es in Deutschland?
Knapp 200.000 sind das, ein bisschen weniger, glaube ich. Ich glaube, sind das 200.000, über 200.000, also recht okay. Ja, aber der Bedarf ist, glaube ich, noch wesentlich höher, was das betrifft.
Okay, aber das heißt, der ist dann da dran, der hat da.
Ja, ist auf einem guten Weg. Ja, der hat jetzt Reform angestoßen und hoffentlich wird das ein oder andere auch tatsächlich noch Realität.
Ist denn das für dich jetzt die nächsten Jahre so klar, dass du dabei bleibst? Oder ist das jetzt sozusagen die nächsten 15, 20 Jahre? Ich meine, oder gibt es immer wieder den Wechsel in die zivile Wirtschaft oder Startup-Welt? Oder was ist so deine Planung?
Ich habe keinen Plan B. Also ich bin total committed zu 10.000%. Also ich komme mit einem Lächeln zur Arbeit und gehe mit einem Lächeln zur Arbeit. Denn ich hatte tatsächlich noch nie so viel Freiheit in einem Beruf. Das hat mich total erstaunt. Denn als ich zur Bundeswehr gegangen bin, war so die Frage, was heißt denn das jetzt so im Public Sektor, im ministeriellen Umfeld, in der GmbH? Wie gehen die mit einem um?
Ist es besser bezahlt als beim Creditec?
Möglicherweise.
Ja. Also ist es besser.
Ich hatte ja auch Anteile bei Creditec. Also, ne? Also es ist ja immer ein Paket am Ende des Tages.
Ja.
Ja. Geld ist ja nicht das Entscheidende. Ich kann davon leben, ja.
Aber es ist gut, jetzt kompetitiv. Ja. Also du müsstest ja. Jetzt nicht aus Geld deswegen sagen, ich gehe jetzt doch wieder zu irgendeinem gut gefundeten Startup.
Nein, das ist gut. Also wir sind Teil einer GmbH, daher ein bisschen freier auch. Das ist gut. Ich kann junge Talente ziehen. Das ist definitiv.
Und die GmbH ist komplett staatlich gefundet.
Genau, aber die untersteht jetzt nicht dem TVÖD, also diesem Tarifrecht des öffentlichen Dienstes, sondern kann benchmarkmäßig gut mithalten. Und Geld ist ja nicht das Einzige, wenn man ehrlich ist. Geht ja auch, es klingt total salopp, um Purpose, Sinn und Zweck. Und ich habe super viele bei mir, die ehemalige Soldaten waren, die gesagt haben, naja, in der Bundeswehr komme ich nicht so voran, weil ich schwierig, hier und da vielleicht auch, aber ich möchte trotzdem so einen Touchpoint zur Bundeswehr behalten. Kommt zu mir, teilweise.
Es ist auch so, wenn jetzt jemand zuhört, so wie das damals beim Uwe Horstmann, also Uwe war ja auch hier im Podcast von vielleicht einem halben Jahr, hätte ich jetzt gesagt, einer der Gründer von Project A, Kollege von Florian Heinemann, weil jetzt so häufig der Name erwähnt wurde, aber und er war bei dir sozusagen als Offizier der Reserve, hat sich dann bei dir da sozusagen fit gehalten oder da mit dir gearbeitet. Können das auch andere, also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich bin jetzt irgendwie, weiß nicht, Softwareentwickler oder ich bin Manager irgendwo bei einem Unternehmen in Stuttgart oder in Dresden und sonst wo und ich hätte auch Bock, einen Beitrag zu leisten, kann man dann dir schreiben und du hast da Verwendung für Leute oder?
Also wenn die Reservisten sind.
Die müssen Reservist sein.
Ja, muss Reservist sein. Wenn man kein Reservist ist, ist der Prozess ein bisschen mühselig, ehrlich gesagt, dann dauert das ein bisschen.
Wie kann man Reservist werden?
Man meldet sich bei der Bundeswehr, bei der entsprechenden Behörde, beziehungsweise beim Amt und wird geschaut, ob du geeignet bist. Das dauert ein bisschen, muss viel Papier ausfüllen. Ich glaube, der Prozess könnte ein bisschen besser sein, was die Administration betrifft. Aber tatsächlich kann jeder, der Reservist ist, sich an uns wenden und wir gucken dann, ob es auch passt. Ich glaube, total wichtig ist, wir gucken auch auf den Social Fit. Also wir gucken.
Bekommt man als Reservist eigentlich Geld oder so? Oder ist das ja ein Job?
Ja, kriegst Geld.
Man muss dann so viele Tage im Jahr, dann muss man dann auch arbeiten.
Ne? Genau, also wir einigen uns dann auf 2 Wochen ist so das Minimum bei uns. Dann also hast du einen Spezialauftrag.
Pro Jahr, 2x2 Wochen.
Nee, also einmal, du kannst jederzeit kommen, ja, kannst auch dazwischen Pause machen. Wir gucken, dass Minimum 2 Wochen ist. Dann haben wir einen Spezialauftrag zum Beispiel. Dinge wie, hilf uns bei der Münchner Sicherheitskonferenz bitte. Entwickle uns ein Konzept und so weiter und so fort für ein Spezialthema. Daher weiß ich schon immer ganz gut, was für Leute ich brauche. Bis zu 10 Monate. Ich glaube, die müssen ihre letzten 3 Monatsgehälter, glaube ich, zeigen und dann kriegen sie vom Bund eine gewisse Summe, aber die genaue Summe kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, ja, weil es auch nicht aus meinem Budget ist und die werden dann, das nennt man herangezogen und die kommen dann tatsächlich zu mir, ich bin dann sozusagen deren Chef für die Monate, also ich habe mit Zivilen und Soldaten zu tun, das ist immer ganz spannend, im Zivilen habe ich gelernt, das wirst du auch kennen, du fragst, könntest du das bitte machen? Fragezeichen, das ist ja für uns eine Aufforderung. In der Bundeswehr ist das tatsächlich eine Frage. Also die Antwort kann auch Nein sein. Entsprechend musst du auch klar formulieren. Das muss ich auch lernen.
Würdest du es bitte machen?
Nee, ist ja eine Frage. Bitte machen. Ja, das ist schon ein anderer Duktus. Muss man lernen.
Ist der kulturelle Switch, also von jetzt einem Creditec oder von einem Startup zur Bundeswehr, ist wahrscheinlich schon brutal.
Ich würde nicht sagen brutal, er ist anders. Er ist direkter.
Also es wird sich auch gesiezt?
Nee. Also wenn du bei mir ins Gebäude kommst als Soldat, und du arbeitest für mich, für den Hub, wirst du geduzt, per Default. Da wird auch die werden Leute mit Namen angesprochen, nicht mit dem Rang. Mhm. Da sagt jetzt keiner Herr Oberst oder Herr Oberstleutnant, sondern Hallo Michael. Jeder hat auch per Default Vertrauen. In der Telekom habe ich gelernt, Vertrauen musst du dir verdienen. Was ich aber leadership-mäßig totalen Schwachsinn finde. Denn wenn man sich darauf geeinigt hat, gemeinsam zu arbeiten, man Bewerbungsgespräche gemacht hat, vielleicht ein Assessment gemacht, dann ist Vertrauen per se gegeben. Ja, das heißt, die Projekte oder die Menschen, die zu mir kommen, kriegen direkte Verantwortung und auch das Vertrauen und auch das Budget, ihre Projekte durchzusetzen. Aber ich bin da hingekommen und hatte natürlich am Anfang Demut und Respekt, weil woher soll ich wissen, wie die Bundeswehr funktioniert? Und ich wurde herangeführt. Ich habe total viel beobachtet am Anfang. Die ersten 100 Tage habe ich beobachtet, habe mir Dinge aufgeschrieben, habe total viele Fragen gestellt und habe aber irgendwann verstanden, naja, so unterschiedlich sind die auch nicht. Also sind auch Menschen, die haben auch Netflix-Abo und Amazon-Abo und die gehen auch einkaufen. Ja, die wurden natürlich anders sozialisiert, definitiv. Du musst halt klarer in der Ansprache sein, aber es hat, glaube ich, auch Vorteile. Also wenn du bei uns einen Termin hast, dann hast du das Debriefing am nächsten Tag um 12 Uhr im Briefkasten, im Podcasten, ja, in der Inbox. Mhm. Und meine Leute sind extrem verlässlich. Also wenn die mir sagen, um 17 Uhr kriege ich ein Briefing oder ein Update zu einem Projekt, kriege ich es. Ich muss nicht unbedingt hinterher rennen. Und das ist auch sehr stringent in der Art und Weise, wie es geschrieben wird, weil die es alle gelernt haben. Ich glaube, die Wirtschaft kann sich das ein oder andere abgucken, weil die Bundeswehr, das hatte ich eingangs gesagt, ein extrem guter Ausbildungsbetrieb ist. Und mir macht super Spaß. Also ich lerne da immer super viel, weil ich auch sehe, wie taktisch und strategisch intelligent die Offiziere sind. Das ist schon sehr impressive. Und darum gehen ja auch teilweise viele, sieht man in den USA, da suchen ja Unternehmen händeringend Menschen mit soldatischem Hintergrund, weil sie gewisse Fähigkeiten haben und schätzen für ihr Unternehmen. Und das siehst du auch in Deutschland teilweise schon, dass viele Soldaten jetzt in Unternehmen gehen, explizit angesprochen werden sogar, ne? Dass man tatsächlich Menschen mit Bundeswehrhintergrund sucht.
Okay. Also und du suchst auch noch, das heißt, wenn jetzt jemand zuhört und ist schon Reservist, der kann sich bei dir melden?
Der kann sich gern.
Oder man kann Reservist werden. Dann
wendet man sich an die Bundeswehr. Wir können gern das moderieren, ja, wir versuchen es gerne. Ich habe bei mir eine eigene HR-Abteilung, die nur das macht. Reservedienstleister durch den Prozess guiden, onboarden.
Was brauchst du da jetzt für Profile gerade?
Ich suche sozusagen viele Projektmanager, also mit IT-Erfahrung, Software-Erfahrung, die Projekte stemmen. Ich habe ein eigenes Kommunikationsteam. Da suchen wir auch immer wieder Leute im Bereich Social Media, Offline-Medien, Podcast vielleicht auch ein Stück weit, ja. Also da sind wir relativ digital affin.
Okay.
Und es muss natürlich vom Social Fit passen.
Und sag mal, die alte Geschichte bei Credittech, dass man anhand der Schriftart erkennen kann, wie kreditwürdig eine Person ist, stimmt das wirklich, stimmt das nicht?
Ach, der Dima, ja, der hat immer ganz schön, stimmt teilweise, ja. Aber da war natürlich auch viel Storytelling für die VCs natürlich. Ne? Also, das war.
Was war der beste Indikator, festzustellen, wie kreditwürdig eine Person ist?
Ich glaube, einer der Indikatoren war, wie schnell und oft sie ihr Gehalt ändern bei der Angabe, bei der Credit Application. Also, wenn jemand so 10.000 eingetippt hat und lang überlegt hat und dann 5.000 oder dann wieder zu so 10.000, ne? Das war so ein Indikator, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ah, das konntet ihr messen, das konntet ihr sehen.
Ja, mit JavaScript, glaube ich, haben wir das sogar gemessen. Ich glaube, es ging, wenn ich mich nicht täusche, aber es ist auch echt lang her. Aber das ist so ein krasser Indikator dafür, dass da irgendwas nicht stimmt, wenn jemand ständig seine Meinung ändert über sein bestehendes Gehalt. Anderer Indikator ist natürlich Kontoauszüge. Zahlt er regelmäßig seine Miete zum selben Zeitpunkt. Auch gute Indikatoren.
Aber das sind natürlich jetzt offensichtliche Sachen.
Also total offensichtlich.
Keine neue Digitalfirma für, ne?
Genau, und meistens reicht das ja ehrlich gesagt auch. Wenn du siehst, irgendwie, da hat jemand einen Geldeingang, der ist regelmäßig, das ist halt regelmäßig seine Miete, dann kannst du schon darauf Rückschlüsse ziehen, dass der auch kreditwürdig ist. Es war eine Schufa 2.0 ein Stück weit.
Aber dafür hätte man jetzt keine neue Firma gebraucht, die am Ende dann ja auch deswegen nicht scheinbar durchgekommen ist.
Ne? Ja, also.
Na gut, okay, krass, viel gelernt. Vielen Dank für deine Arbeit. Sagen wir stellvertretend hier als jemand, der hier am Ende von euch auch irgendwie gesichert wird oder beschützt wird. Ich glaube, es ist sehr wichtig, was ihr da macht. Ich finde es cool, dass du dich da engagierst oder dich da tätig bist und deine Kollegen und die ganze Truppe. In dem Sinne, danke, dass du vorbeigekommen bist.
Super, vielen Dank.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System, insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.